SR2 Kulturradio. Diskurs.
Herzlich willkommen zum SR2 Kulturgespräch. Mein Name ist Barbara Renno und mein Gast heute ist Reinhard Ernst, erfolgreicher Unternehmer, Kunstsammler, vornehmlich abstrakter Kunst und Stifter des Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden. Herr Ernst, guten Tag.
Guten Tag.
Seit knapp einer Woche ist das Haus an der Wiesbadener Wilhelmstraße 1 für die Öffentlichkeit geöffnet. Wie selbstverständlich kommt es Ihnen denn schon vor?
Naja, mir kommt so vor, als wäre es immer so gewesen. Ich meine, wir haben 8 Jahre darauf vorbereitet und unser Bestes getan. Und als dann der Morgen anbrach, dann war für mich eigentlich alles, als wäre alles immer so gewesen. Und so habe ich mir es vorgestellt. Und meine Frau und ich waren sehr happy, so wie das alles abgelaufen ist.
Und das hält auch noch an?
Ja, das hält an. Ich glaube, es hält auch noch ein paar Wochen an, vielleicht auch Monate. Ich hoffe über Jahre. Und das Museum ist ja nicht aus dem Blick. Und ich bin ja doch öfters da. Insofern, das wird anhalten.
Sie haben es ja schon fast ein bisschen vorweggenommen. Ich frage natürlich deshalb, weil Sie seit 2016, Sie haben es erwähnt, das Museum Reinhard Ernst konzipiert, geplant und gebaut haben. Das ist fast ein Jahrzehnt lang. Und es ist vor allen Dingen ja auch ein Job gewesen, für den es quasi keine Jobbeschreibung für Sie im Vorfeld gegeben hat. Könnten Sie sie uns jetzt nach all Ihren Erfahrungen nachliefern?
Ja, für das in der halben Stunde schaffen, weiß ich nicht. Ich versuche mal mein Bestes. Es beginnt ja schon mit der Planung. Und die Planung ist zwischen einem tollen Architekten, wie wir ihn hatten, Fumihiko Maki, und einem Bauherrn, ist relativ einfach. Vor allen Dingen dann, wenn man sich so gut versteht wie wir beide. Das bedeutet aber immerhin, dass wir 3 Jahre lang jedes Detail geplant haben, jeden Abstellraum, was kommt dorthin. Das heißt, es ist kein Raum geplant worden, der nicht für irgendetwas vorgesehen war. Und das bedeutet natürlich schon sehr viel Aufwand. Und wenn es dann um Details geht, beispielsweise um Böden, um Wände, um Decken, um Beleuchtung, um Außenfassaden, um das alles, ist natürlich so, dass der Bauherr eine große Rolle spielt. Zumindest hat er das bei uns hier gespielt. Und dem Architekten war das sehr, sehr recht, weil ihm ist nichts lieber als ein Bauherr, der weiß, was er will. Und das hat wunderbar harmoniert, hat aber nicht davon abgehalten, dass wir eben sehr lange Zeit gebraucht haben und auch, zum Teil ist alles doch relativ lange gedauert hat.
Jetzt haben Sie uns an so einer Binnensicht teilhaben lassen, Architekt und der Sammler und der Bauherr, der Sie sind und waren. Aber es kamen ja noch andere Player dazu. Also Sie haben ja im Vorfeld, um überhaupt auf dieses Grundstück Wilhelmstraße 1 in Wiesbaden zu kommen, ja noch andere Überzeugungsarbeit leisten müssen und auch noch einige Hürden aus dem Weg räumen müssen. Und noch einen Schritt davor, Sie mussten ja erstmal einen Platz für Ihre Idee und das Haus, was wir jetzt dort sehen, finden. Das gehört ja im Prinzip alles dazu.
Ja, das ist richtig. Wir haben dann irgendwann mal nach einem Jahr Verhandlung mit der Stadt Wiesbaden einen Erbbaurechtsvertrag geschlossen. Dem ging natürlich voraus, dass es eine Bürgerbefragung gab, an der viele Menschen teilgenommen haben, an der viele Projekte vorgestellt wurden. Unter anderem hat Alexander Klar, der Direktor von nebenan, uns vorgestellt, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt wegen meinen Firmenverkäufen unterwegs war. Und das alles war sehr positiv und am Ende kam dann ein großes Okay für uns und dann gingen die Verhandlungen los mit der Stadt, die sich aber als fair und auch so gestaltet haben, wie wir uns das vorgestellt haben.
Wie wichtig war Ihnen denn, Sie haben diesen Bürgerentscheid jetzt unter vielen anderen Faktoren aufgezählt, wie wichtig war es Ihnen, dass die Wiesbadener dieses Haus auch möchten, was Sie ihnen, den Wiesbadenern, schenken wollten?
Das war die Voraussetzung. Also wenn das jetzt beispielsweise nur mit knapper Mehrheit passiert wäre, hätte ich abgesagt. Insofern war hier schon eine große Mehrheit dafür, dass wir dort ein Museum bauen. Und das war für mich grundlegend, muss ich sagen. Ansonsten hätten wir das nicht getan. Wir hätten nicht gegen den Willen der Menschen hier ein Museum gebaut.
Andererseits war es Ihnen ja auch wichtig, weil Sie sagen, die Kunst kann vielleicht einem oder in Ihrem Fall Ihnen und Ihrer Frau gehören, aber eigentlich muss sie gesehen werden. Also Kunst bleibt nur lebendig, wenn sie gesehen wird und nicht, wenn einer alleine sich dran ergötzt in seinem Privatraum. Also Haben Sie da auch so ein bisschen gepokert? Weil Sie wollten es ja auch.
Ja, aber gepokert habe ich nicht. Ich habe einfach Überzeugungsarbeit geleistet. Ich bin in die Fraktion, habe denen vorgestellt, was wir vorhaben, was wir tun wollen, ganz offen und ehrlich. Und es hat, den Eindruck hatte ich, auch überall Anklang gefunden. Und ich glaube, es war im Großen ein Konsens der Stadtväter, hier dem zuzustimmen. Das ist so, wie Sie sagen, Kunst gehört allen und demzufolge sollte auch alles stimmen. Und das Museum selbst ist eben dafür da, Kunst zu zeigen, damit es nicht jeder in seinem Kämmerlein zu Hause alleine für sich sieht, sondern dass einfach Kunst der Allgemeinheit gehört. Und so haben wir immer gelebt und so haben wir auch gesammelt.
Wie sehr hat Ihnen denn Ihr erfolgreiches Unternehmertum und überhaupt Ihre Berufskarriere und die vielen Erfahrungen, die Sie da sammeln konnten, übrigens ja auch weltweit, also Sie waren ja sehr schnell international unterwegs, wie sehr haben Ihnen all diese Berufs- und Lebenserfahrungen geholfen, auch da durchzuhalten? Also das kennt man ja, da sieht es eher nach Umkippen der Stimmung aus und dann muss man ja auch wissen, was kann ich jetzt noch tun, damit alle zu einem guten Ziel kommen?
Ein erfolgreicher Unternehmer kann sowas leisten. Und ich denke, ich habe in meinem Leben mit dem Aufbau meiner Firmen, später auch dann mit dem Verkauf, was mir ja letzten Endes erst ermöglicht hat, ein solches Museum zu bauen, haben wir nicht viel falsch gemacht. Und wir haben natürlich im Laufe meines Lebens, 40-jährigen Unternehmerlebens, gemerkt, wo es links und rechts geht und bin auch relativ unaufgeregt an manche Sachen rangekommen, wo andere vielleicht abgewehrt hätten und gesagt hätten, na, das tue ich mir nicht an, das mache ich nicht. Aber ich habe Durchhaltevermögen und das habe ich in meinem Leben immer gehabt. Und das muss man natürlich haben, wenn man so ein Gebäude über 8 Jahre plant und baut.
Überhaupt, wer Ihre Biografie liest, stellt schnell fest, dass sich eins aus dem anderen ergeben hat, dass Sie immer einen Schritt nach dem anderen gegangen sind. Schule, 2 Ausbildungen als Speditions- und Industriekaufmann, Gründer, Unternehmer. Woher wussten Sie denn immer, was wann das Richtige für Sie war? Da gehört ja auch eine gute Eigenkenntnis vielleicht auch dazu oder sich selbst einschätzen können.
Ja, ich glaube, sich selbst einschätzen ist A und O. Das muss man. Und ja, ich habe mich nie überschätzt, ich habe mich aber auch nicht unterschätzt. Und all das, was ich getan habe, es war wohl durchdacht. Natürlich gehört dazu, dass man im Laufe des Tuns einfach auch etwas intuitiv richtig macht. Es gehört auch dazu, dass man Fehler macht, aber die Fehler dürfen natürlich nicht überwiegen. Und ja, insgesamt gesehen, wenn ich heute zurückdenke, dann war das alles nicht ganz falsch. Nein, ich muss sagen, es war richtig. Und ich bin heilfroh, dass ich meine Firmen erfolgreich aufgebaut habe, vielen Menschen Arbeit gegeben habe. Das ist auch für mich, ich sag mal, wenn einer sagt, was sein Lebenswerk, dann ist mein Lebenswerk den Aufbau meiner Firmen, mit vielen Menschen, vielen hundert Menschen Brot und Butter zu geben und dass Kinder gut leben können. Und das war für mich ganz wichtig. Und was wir jetzt bauen, das ist jetzt die Krönung oben, das ist das Tüpfelchen auf dem i. Es ist das Lebenswerk, was ich mir gewünscht habe, aber das Lebenswerk selbst ist eigentlich der Aufbau meiner Firmen gewesen.
Sie haben das eben im Halbsatz erwähnt. Welche Rolle spielt denn die Intuition für Sie in Ihren Entscheidungen?
Eine große Rolle. Wenn ich beispielsweise Bilder kaufe, dann kann ich innerhalb von Sekunden sagen, ob mir das Bild gefällt oder nicht. Und danach richte ich auch alles aus, ob ich es kaufe, ob ich es kaufen kann, ob ich das Geld dafür habe, natürlich Voraussetzung. Aber Intuition ist für mich ein ganz wesentliches Merkmal meines Lebens. Und die Intuition hat mich auch relativ selten getrogen.
Wenn Neurowissenschaftler von Intuition sprechen, dann nicht ausschließlich von einem Bauchgefühl, wie es früher vielleicht mal hieß, sondern von einer Summe immer wiederkehrender Erfahrungen, die ein Mensch macht. Also jemand kann zum Beispiel gut mit Bällen umgehen, um ein außergewöhnlicher Tennis-, Basketball- oder Fußballspieler zu werden. Das funktioniert allerdings erst, wenn er zum Beispiel 10.000 Mal eine Rückhand gespielt hat im Tennis und im entscheidenden Spielmoment eben nicht mehr überlegen muss, wie er das gut macht, sondern er tut es einfach, weil er es kann. Welche Talente haben Sie denn im Laufe Ihres sehr erfolgreichen Berufslebens für sich entdeckt und wie wussten Sie, wie Sie sie verfeinern und professionalisieren müssen?
Ich denke, dass ich früh genug gelernt habe, dass man allein im Leben nichts bewegen kann, dass man Menschen dazu braucht. Und wenn ich mal einen Vorteil, den ich bei mir selbst sehe, nennen dürfte, das ist einfach, ich kann mit Menschen umgehen. Ich belüge keine Menschen, ich mache was vor, ich erkläre es ihnen, ich tue es genauso. Ich bin Vorbild und gleichzeitig Lehrer gemeinsam. Und Ja, das merken die Menschen. Und ich habe Maschinenbaubetriebe aufgebaut, die mit Leuten zu tun hatten oder wo man Menschen braucht, die hochintelligent sind. Und das führt oft dazu natürlich, dass es auch Probleme gibt, dass man miteinander reden muss. Und all das, glaube ich, hat wunderbar funktioniert. Und ich habe im Laufe der Jahre mir einfach die besten Leute zur Seite geholt. Ich habe mir immer Menschen zur Seite geholt, von denen ich glaubte, dass sie viel besser sind wie ich oder mindestens mal besser sind wie ich. Und es ist mir, glaube ich, auch gelungen, sonst wäre die Firma nicht die, die sie dann später geworden ist.
Welche Rolle spielen denn Neugier, Zielstrebigkeit oder auch Vertrauen in Ihrem Tun und Handeln?
Ja, Zielstrebigkeit und Vertrauen sind Basiselemente. Also wenn ich keine Zielstrebigkeit hätte, kann ich kein Objekt 8 Jahre lang hier vor mir her mit dem klaren Ziel, es irgendwann auch mal fertigzustellen. Also Zielstrebigkeit gehört dazu. Vertrauen natürlich auch. Ich muss in die Menschen, die mich hier begleiten, Vertrauen haben, sonst funktioniert es nicht. Natürlich heißt Vertrauen ab und zu auch mal, ja, das ist ein schönes Wort, auch Kontrolle, nicht wahr? Und spätestens dann am Bau, wenn man baut, weiß man ganz genau, hier ist Kontrolle erforderlich und zwar in hohem Maße sogar.
Ich habe gelesen, dass Sie während der Bauphase fast jeden Tag auf der Baustelle waren. Sind Sie jetzt auch jeden Tag im Museum, Reinhard Ernst?
Also ich war sicher jeden Tag auf der Baustelle, selbst am Samstag und am Sonntag. Einfach um zu sehen, ob alles so wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn ich sage wir, meine ich den Architekten und mich. Wir haben die gleiche Herausforderung, wir haben die gleiche Akkuratesse. Wir möchten nicht, dass etwas unschön aussieht. Wir haben klare Vorstellungen, wie was aussieht. Wir haben klare Vorstellungen, welche Materialien wir nutzen, die wir natürlich auch im Laufe der Zeit vielleicht verändert haben, weil es noch schönere gab. Aber grundsätzlich ist es so, dass man schon wissen muss, was man will und demzufolge, ja.
Und jetzt der zweite Teil meiner Frage mit der Bitte um Beantwortung. Sind Sie auch jeden Tag im Museum, Reinhard Ernst?
Ja, derzeit noch, weil wir sind ja im Anlauf und gerade im Anlauf zeigt sich ja, dass vieles besser gemacht werden kann. Und das sehen wir natürlich auch. Wie passiert es mit den, nicht nur mit dem Sauberhalten, sondern auch beispielsweise mit der Security, wenn abends die Leute verlassen, dass alles geschlossen ist und. Also gibt es noch sehr viel zu tun. Es gibt Anlaufschwierigkeiten wie in jedem Unternehmen und das haben wir auch. Demzufolge bin ich auch jetzt gerade die ersten Tage oder Wochen sicher noch öfters hier. Ich hoffe aber, dass später dann mal so sein wird, dass ich nur dann komme, wenn es wirklich später ein schönes neues Bild dort hängt.
Ich habe natürlich nicht umsonst nach dem Vormittag gefragt. Diese Frage hat einen ganz handfesten Hintergrund. Ich als Erwachsene darf es nicht. Ich nehme an, Sie als Stifter und Sammler werden es dürfen. Und weil Sie gerade ja noch dabei sind, das Ganze in einen Flow zu bringen. Und ich finde es sogar richtig gut, dass ich vormittags nicht ins Haus rein darf. Denn der Vormittag ist ausschließlich Kindern, Jugendlichen und Gruppen offen und es ist eine ganz klare Setzung. Wann stand die denn fest, dass Sie genau das ernst nehmen mit der Vermittlung und überhaupt mit dem, dieses Haus gehört am Vormittag denen, die vormittags immer zusammen sind?
Gut, für meine Frau und ich stand immer fest, dass wir für Kinder was Besonderes machen wollen. Das steht schon in unserer Stiftungssatzung drin und das nehmen wir sehr ernst. Wir haben in Eppstein im Taunus eine Musikschule gebaut für die Kinder. Wir bauen jetzt ein Museum und für uns ist ganz klar, dass Kunst eine große Rolle, neben der Musik eine große Rolle spielt. Und wir glauben, dass wir dadurch, dass was wir machen, die Kreativität von Kindern wecken können. Und gerade diese Kreativität ist doch das, was wir in der Wirtschaft hier unbedingt benötigen.
Sie haben ja auch eine besondere Stiftungssatzung, korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt. Sie machen ja ausschließlich eigene Projekte. Das heißt, Sie müssen überzeugt sein von dem und Sie kümmern sich dann darum. Also Sie verteilen ja keine Gelder für noch so sinnvolle Unternehmungen. Habe ich das richtig verstanden?
Sie haben das richtig verstanden. Was wir versuchen, ist, sinnvolle eigene Projekte in unserem Umkreis zu fördern oder zu bauen. Also beispielsweise, wir sind oft in Japan gewesen. Wir haben viele, eigentlich Monate dort verbracht und wir haben dort viele Freunde. Und als der Tsunami ganze Fischerdörfer wegriss, dann haben wir gesagt, okay, wir spenden nicht einfach Geld, sondern wir bauen dort eine Begegnungsstätte für Kinder und alte Menschen, denn die hatten es am schwersten. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war der erste Bau, der in Japan überhaupt in Erdbebengebiete wieder errichtet worden ist, dank meines Architekten Fumiko Maki, der sich hier damals um fast alles gekümmert hat. Und ich war noch einige Male drüben, um Bau abzunehmen. Es ist so, wir können heute denke ich mal, im Nachhinein sagen, dass es richtig ist, so vorzugehen. Die Musikschule Eppstein, das war etwas, was uns alle berührt hat, aus unserer Familie. Wir haben Kinder in unserer Familie, die wegen dem Geigenunterricht dann 14 Kilometer weiter irgendwo von der Mutter hingefahren werden, wo man in einem Keller dann unterrichtet hat. Und das sind alle Sachen, die uns eigentlich sehr, sehr berührt haben. Dann haben wir gesagt, okay, wir schaffen jetzt ein Haus, wo man das alles zusammenfassen kann, wo Kinder Musikunterricht nehmen können. Das haben wir auch gemacht. Und jetzt die Kunst, die wir jetzt als drittes Großprojekt machen, hängt genau damit zusammen. Wir wollen auf der einen Seite sagen, Kunst gehört allen. Das heißt, wir möchten alle Menschen auf Kunst, speziell auf abstrakte Kunst hinführen und für Kinder die Kreativität in Kindern wecken. Und deshalb sind die Vormittage auch den Schulklassen vorbehalten.
Wie wichtig ist es überhaupt für Sie in Ihrem Tun und Handeln, diese berühmte zündende Idee zu haben oder auch eine Vision zu haben? Das Wort ist ja im Nachgang zu Helmut Schmidt lange verpönt gewesen. Wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Aber Visionen, Ideen braucht man, um dann Strategien zu entwickeln, um sie umzusetzen. Das gehört natürlich auch dazu. Also eine gute Idee reicht ja meistens nicht aus oder der Wille dazu.
Also ich glaube, das einfach falsch ist, was Helmut Schmidt gesagt hat. Das war vielleicht auch so ganz nebenbei herablässig auf eine ganz spezielle
Zeit.
Es war eine andere Zeit und es war ganz speziell auf etwas gemünzt. Mhm. Aber ich denke, ohne Vision kann man heute nichts tun. Ich glaube, ohne Vision kann ich auch nichts wirklich Bleibendes in die Welt setzen. Ob es eine Firma ist, ob es eine Vereinigung ist, ob es Menschen sind, die ich dann gewinne. Ich brauche Vision, wie ich das mache. Und natürlich braucht ein Museum auch eine Vision. Und dazu gehört aber dann natürlich im Anschluss viel, viel mehr. Die Vision reicht nicht aus, denn Visionen haben viele Menschen, aber umsetzen können sie sehr wenig.
Was gehört denn dazu? Was muss denn dazu kommen? Sie haben das Team schon erwähnt, dass das ganz wichtig ist.
Extremes Durchhaltevermögen. Das Team kommt später. Ich meine, bevor das Team kommt, müssen Sie erst mal wissen, was Sie überhaupt wollen und danach das Team auswählen. Sie müssen wirklich ganz klipp und klar wissen, was will ich, kann ich mir das leisten, wie mache ich es, in welchem Zeitlang, wen brauche ich dazu. Das sind alles Fragen, die man sich stellt und die Vision erst zu einer Vision werden lassen. Das heißt, es ist gar nicht so schwierig.
Nee, aber man muss natürlich auch mal die Möglichkeit gehabt haben, es zu lernen. Und während Sie jetzt so gesprochen haben, denke ich, Sie hatten den richtigen Riecher, Sie hatten vielleicht auch Glück und Sie hatten sicher eine gute Basis. Sie haben viele Dinge mitbekommen, die Ihnen das ermöglicht haben, diesen Lebens- und Berufsweg zu gehen. Aber sind zum Beispiel unsere Schulen da richtig gut aufgestellt? Also ich erwarte jetzt nicht, dass Sie da ein Bildungsprogramm auflegen. Das ist ja eins der größten Probleme, finde ich, die wir in der Gesellschaft haben. Was kann in einer Schule eigentlich noch vermittelt werden? Und das Wissen ist ja oft gar nicht mehr auf dem neuesten Stand. Also wenn Sie heute Biologie unterrichten, bis Sie mal Lehrer sind und fertig sind, ist das Wissen schon dreimal überholt, was in der Biologie gerade State of the Art ist. Also müssten wir uns doch eigentlich Gedanken darüber machen, welche Fähigkeiten müssen wir unseren Jungen und Jüngsten mitgeben, die sie sehr selbstständig werden lassen?
Das mag alles sein, was Sie sagen, aber es trifft meines Erachtens nicht unbedingt den Kern. Für mich ist das Wichtigste ein Elternhaus, ein funktionierendes Elternhaus. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich habe von meinen Großeltern so viel gelernt für mein ganzes Leben und das hat mich geprägt. Die Schule war, ja, wichtig für mich, klar, aber eigentlich nicht lebenswichtig. Lebenswichtig war das, was ich von zu Hause mitbekommen habe. Auch den Glauben, auch all das, was man tut, was man nicht tut, dass man nicht alleine auf der Welt ist und dass man andere Kinder mitspielen lässt, was man nicht gerne machen würde, wenn man ein neues Auto bekommen hat. Das will man für sich alleine haben. Aber nein, dann sagt einem die Großmutter, pass auf, du bist nicht alleine auf der Welt. Lass ihn mitspielen. Er lässt dich auch mitspielen. Das sind Gedanken, die man nie vergisst und die einem auch prägen. Und so ist es ja auch später, wenn Sie eine Firma haben. Was macht sie dann? Sie bauen auf, sie kaufen Werkzeugmaschinen aus dem Gewinn, den sie erwirtschaften, machen sie die Firma größer, sie können mehr Menschen anstellen, sie können mit Leuten reden, sie können Leuten helfen und das ist das, was ja extrem wichtig sind. Natürlich ist die Bildung extrem wichtig, aber nochmal, das Elternhaus spielt für mich eine noch größere Rolle. Und Eltern, die meinen, sie bringen ihre Kinder in die Schule und Schule erzieht dann, das ist ein Wahnsinnsfehler. Eltern müssen von ihren Kindern geprägt und erzogen werden. Und da würde ich gerne mehr machen. Und deshalb auch, wir glauben, wenn wir die Kinder in unserem Museum haben, wir können vieles beibringen. Und vieles, dass man ja auch merkt, pass auf, wir sind hier eine Gemeinschaft, die es setzen und einer ist für den anderen da. Dieses Gefühl musste man auch entwickeln und das Gefühl, wie man es vom Elternhaus eigentlich mitbekommen sollte. Und zu den Schulen, zu den Ausbildungen selbst kann ich gar nicht viel sagen. Ich hatte da in meinem Leben nicht so sehr viele Möglichkeiten. Ich war früher Unternehmer und habe mich um solche Sachen eigentlich so gut wie gar nicht gekümmert oder wenig gekümmert, aber ich gebe Ihnen recht. Bildung ist natürlich das A und O, aber nochmal, Herzensbildung und Bildung aus dem Elternhaus heraus ist noch wichtiger.
Absolut. Und das ist ja manchmal heute schon so eine Art Genlotterie, nennen das einige schon. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass so dysfunktionale Strukturen sich doch verbreitet haben. Das kann viele Gründe haben. Das können wir sicher hier nicht erörtern. Umso wichtiger, dass es irgendwie Menschen gibt, die sagen, gut, okay, das gehört dazu und das wollen wir auch vermitteln. Und dadurch ja auch so eine Art Rebound-Effekt vielleicht mit auslösen können. Also Kinder, die das mal bei Ihnen im Museum erlebt haben, wie schön das ist, dass man auch Dinge zusammentun kann oder ein schönes Bild entsteht, das ihren Eltern auch mal zeigen wollen. Das könnte ja auch sozusagen umgekehrte Rollen dann hervorbringen oder ein umgekehrtes Rollenverhältnis hervorbringen.
Das ist genauso. Sie haben absolut recht. Das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen, dass Kinder irgendwann ihre Eltern mal in die Hand nehmen können. Komm, wir zeigen dir mal das Museum, wie schön das ist. Und damit Kinder auch ihre Eltern ins Museum bringen. Eltern, die vielleicht bisher noch nicht den Zugang zur Kunst haben, die noch nie im Museum waren, die sich vielleicht sogar erstmal unwohl fühlen, in ein Museum zu gehen. Deshalb ist unser Museum ja etwas zum Anfassen. Etwas, wo man sich wohlfühlt, wo man ja fast wie in ein Wohnzimmer kommt. Und das ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Aber die Kinder sind ein Medium und wir glauben, dass es auch funktionieren wird. Und wir haben viele kleine Details erarbeitet in den letzten 2 Jahren, die dazu führen werden. Und ich will nicht so viel verraten, aber ich bin absolut sicher, in 2 Jahren, wenn wir es dann wieder hören, dann werde ich Ihnen das bestätigen können.
Eine gute Vermittlung ist das A und O. Da können Sie hingehen, auch wo Sie wollen. Wenn Sie Ihrer Belegschaft zu Ihren aktiven Zeiten das nicht hätten erklären können, worauf es ankommt, dann wäre der Erfolg vielleicht kleiner gewesen, denke ich mal. Also Vermittlung ist eine wichtige Geschichte, ohne dass eine Einbahnstraße wird. Das
genau. Nein, da haben Sie. Vermittlung ist ein ganz wesentlicher Teil. Vermittlung, aber auch gleichzeitig auch. Wir haben Vermittlung im Museum, aber wir haben zum Teil auch in meinen Fern ist sie auch eine Art von Vorleben. Sie können nicht nur vermitteln, ohne selbst es auch so zu machen. Das heißt, wenn Sie den Menschen sagen, wir haben Kernarbeitszeit ab 8 Uhr, dann müssen Sie um 8 Uhr selbst auch da sein als Chef und nicht erst um 10 Uhr kommen. Das sind solche Sachen, die einfach die Menschen spüren und dann auch die Wahrhaftigkeit. Was ist das für ein Unternehmer? Der sagt ja nur was oder lebt er das auch vor? Das muss man vorleben. Im Museum müssen wir es genauso tun. Wir müssen, wenn wir den Kindern was erklären, auch erklären, warum wir das tun, was wir damit wollen. Die verstehen es. Wir können den Kindern sagen, wir würden gerne mal, dass ihr eure Eltern an die Hand nimmt und ins Museum kommt. Das können wir sagen. Das sollten wir sogar sagen. Also das heißt, es geht nicht nur um Vermitteln, sondern es geht auch um Vorleben.
Und dazu gehört tatsächlich für mich auch die Architektur. Wir haben es ja schon kurz angerissen. Mich hat tatsächlich Ihr Haus, das Museum Reinhard Ernst, sofort überzeugt, weil es keine aufwendige und störende Beschilderung braucht. Besucher und Besucherinnen finden sich intuitiv zurecht, weil es klar und eindeutig über die Architektur funktioniert. Und weil die Kunst selbstverständlich dazu gehört. Also ich gehe durch ein Kunstwerk in das Farblabor. Und das Kunstwerk ist nicht irgendeines. Es ist eine Glasarbeit von Katharina Grosse in leuchtenden Farben. Es ist ihre erste Arbeit, die sie überhaupt mit diesem Material angefertigt hat. 60 Quadratmeter groß. Und dieses Kunstwerk trennt den Bereich der Vermittlung vom Foyer, ohne ihn zu isolieren. Ist das eines von vielen Zeichen und Puzzlesteinen, die das Konzept widerspiegeln, das von Sammler Stifter und das des Architekten Fumihito Maki?
Ja, das ist einer von vielen. Und Katharina Cross ist das Erste, wenn Sie weitergehen zu Karl Martin Hartmann, wo es für Kinder was Besonderes zu sehen gibt. Ich denke, Sie haben selbst auch gesehen, was dort steht. Mhm. Um einfach Kinder, die sich sehr für solche Sachen interessieren, wiederkommen und möglicherweise auch dann sowas, in dem Fall das Auto, auch mal von oben sehen möchten. Und von oben sehen heißt, sie müssen dafür ins Museum. Das heißt, sie müssen ihre Eltern nehmen und müssen dann ins Museum gehen, um es von oben zu sehen. Das sind ja alle kleine Details, die aber, ja, über viele Jahre durchdacht worden sind und die dann zu diesem Ergebnis geführt haben. Oder wenn Sie beispielsweise zu Toni Kreck kommen oben und sehen die große Skulptur und Sie haben die Chance, die anzufassen. Und das war von uns von Anfang an etwas, was wir mit dem Künstler auch besprochen haben, weil bisher gab es sowas noch nicht. Und dann sagt er zu mir noch, okay, wir müssen die Oberfläche dann anders gestalten, wir müssen die wachsen. Denn Fingertatschen bringen nun mal auch Flecken auf die Bronze. Und dann haben wir das gewachst und wir werden es ab und zu nachwachsen müssen. Aber für uns war es wichtig, dass Kinder, zum Teil auch Erwachsene, einfach den haptischen Eindruck haben und sich die Skulptur auch wirklich anfassen können.
Ich glaube, das ist jetzt schon ein gutes Insta-Motiv. Da wollen sich alle mit fotografieren lassen. Es bietet sich ja auch an. Und das, die gute Nachricht ist, sie müssen sie ja nicht in voller Höhe nachwachsen, weil es ist riesig groß. Und irgendwie, selbst wenn ein Basketballer kommt und das angreift ganz oben, dann ist es immer noch nicht ganz angegriffen sozusagen.
Selbst ein Stabhochspringer hätte Probleme.
Stimmt. Wir haben kurz über Katharina Grosse schon gesprochen. Sie ist auch mit einer Arbeit auf Leinwand in der jetzt aktuellen Sammlungspräsentation vertreten. Und wer noch mehr sehen will, der kann ihre gute Nachbarschaft nutzen. Ein kurzer Gang über die Rheinstraße, die Treppen hoch ins Museum für Kunst und Natur Wiesbaden-Rhein. Und gleich rechts, da steht eine raumfüllende Arbeit von ihr. Wie wichtig ist Ihnen denn eine gute Nachbarschaft? Denn das ist ja eine gute Nachbarschaft, in der Sie sich befinden.
Das ist eine sehr gute Nachbarschaft. Die Nachbarschaft, die sehr gut muss logischerweise auch gelebt werden. Und das war von uns von Anfang an unser Bestreben. Das begann schon mit Volker Rattermeier, mit dem ich heute noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, der auch da war, was mich sehr gefreut hat. Wir haben mit unserem folgenden Direktor, dem Dr. Alexander Klar, mehr als freundschaftliches Verhältnis gehabt. Wir haben jetzt mit dem Dr. Henning ein sehr gutes. Wir haben mit den Kuratoren ein sehr gutes. Das bedeutet, was wir jetzt tun müssen, ist, die bestimmten Ausstellungen miteinander aufeinander abzustimmen vielleicht, sodass man in beiden Museen ähnliche oder auch gerade gegenüberpositionierte Kunst sehen kann. Und das ist jetzt die Aufgabe der Kuratoren, die Aufgabe der Direktoren, das unter Dach und Fach zu bekommen. Aber wir stehen nebeneinander, wir sind nebeneinander wie Brüder oder wie Schwestern. Und das wollen wir natürlich nutzen, weil jeder, der nach Wiesbaden kommt, soll nicht nur unser Museum besuchen, sondern soll logischerweise auch unser schönes Landesmuseum sehen.
Absolut, und auch schon alleine deshalb, weil das von Architekten gebaut wurden, die zu ihrer jeweiligen Zeit zu den ganz Großen gehört haben. Ich finde auch das wirklich sehr gelungen, dieses sich einfügen in etwas Vorhandenes. Sie sind nicht höher gegangen, was man heute ja gerne tut. Also da steckt doch eine ganz hohe architektonische, stadtplanerische und auch eine große menschliche Haltung dahinter, sich zurückzunehmen, gleichzeitig aber auch selbstbewusst zu sagen, wir sind hier und wir sind jetzt hier. War das also ein Glücksfall, dass Sie sich den Architekten aussuchen dürfen? Das ist ja nicht die Regel in unserer Gesellschaft.
Naja, aussuchen durfte ich mir den schon, denn wir haben ihn ja auch engagiert und bezahlt. Wir machen das ja alles ohne einen Mittelsteuer im Hintergrund. Insofern, man kann sagen, ja, es war ein großer Glücksfall, aber Maki kenne ich seit 30 Jahren. Wir sind befreundet und ich wusste natürlich extrem, wie er baut, was er baut. Und für mich war immer klar, wenn ein Museum überhaupt, dann nur er. Und das ist seine Art zu bauen. Und wenn Sie mal sehen, oder was er selbst sagt, er kommt ja aus der Städteplanung unter anderem auch. Und wenn Sie sehen, was er sagt, wir müssen nicht die Größten sein, wir müssen die Besten sein. Und dazu gehört natürlich auch Rücksicht nehmen auf das Umfeld. Und wenn Sie seine ersten Besuche hier in Wiesbaden erlebt hätten, wo er dann 2 Stunden lang auf der gegenüberliegenden Seite auf der Wilhelmstraße stand und nur skizziert hat. Und als ich dann fragte, was hast du denn da gezeichnet, sagte er, das geht dich nichts an. Und viele Jahre später hat er mir sein Buch gezeigt und sagte, schau mal, das habe ich damals gezeichnet. Und was ich dann sehen konnte, war das Museum, wie es heute stand. Und das ist schon extrem. Aber er hat ganz klipp und klar gesagt, okay, ich muss mich an die Vorgaben halten. Die Vorgaben waren auch beispielsweise von der Stadt, von der Bauaufsicht, dass man entlang der Wilhelmstraße und entlang der Rheinstraße baut. Also dort, wo früher das Königin-Victoria-Hotel stand. Und das hat er genau aufgenommen, wobei er von Anfang an gesagt hatte, man kann gar nicht anders bauen. Wenn man dieses Gebäude als Tor zur Wilhelmstraße sieht, muss man das machen. Nur, wir müssen mehr machen. Wir müssen kleiner bauen. Wir dürfen nicht die Größten sein, wir müssen die Höchsten sein. Und wir müssen ein Gebäude gleichzeitig bauen, was der Kunst dient. dir als Bauherr, ja, du bekommst alles, was du willst, aber es muss der Kunst dienen und das hat er genauso dann auch geplant oder haben wir dann oft dann auch viele, viele gemeinsame Stunden abends beim Glas Rotwein darüber diskutiert. Das waren schöne Zeiten.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen und es ist ja auch alleine deshalb natürlich ein sehr besonderes Gebäude und das wird es für alle Zeiten jetzt bleiben, denn es ist das einzige Museum, was Marki in Deutschland realisiert hat und das hat tatsächlich, oder sogar in Europa.
In Europa, ja,
ja, genau. Das zeigen Sie auch in der ersten Wechselausstellung, die ist ja ihm gewidmet. Er ist hochbetagt, ja, ein paar Tage vor der Eröffnung gestorben. Also ja, da hat sich ein Kreis geschlossen, das ist sicher auch der Verlust eines Freundes für sie gewesen, aber es ist natürlich auch schön, jetzt sich in seinen Gedanken und Ideen bewegen zu können, sozusagen.
Ja, es war natürlich für uns sehr traurig, obwohl wir wussten, dass es ihm nicht gut geht. Ich war laufend mit ihm im Kontakt mit seiner Familie und es war abzusehen, aber das ist dann eben ein paar Tage vorher, das war sehr traurig. Ich hätte ihm gerne gewünscht, dass er das alles mitsehen konnte, wobei er die Planung bis ins Detail verfolgt hat und wir haben einfach Glück gehabt, einen solchen Menschen hier als Architekten zu gewinnen und dazu noch einen Freund und viel besser kann es nicht gehen. Und wenn man sieht, was heute dort steht, dann wird es auch die nächsten 100 Jahre noch stehen.
Stimmt es übrigens, dass Sie jetzt im neuen Museum kein Büro für sich selbst eingeplant haben?
Was soll ich mit meinem Büro? Ich habe Direktoren, ich habe gute Leute. Ich komme zu Besuch und trinke einen Kaffee. Und genau. Außerdem habe ich mein Stiftungsbüro nur 300 Meter weiter auf der anderen Seite der Wilhelmstraße. Also ich bin ganz schnell mal runtergelaufen, wenn es denn unbedingt erforderlich wäre, wovon ich nicht ausgehe.
Aber das war schon geplant, das ist nicht vergessen worden bei dieser perfektionistischen Arbeit, kann man sich das ja auch nicht vorstellen.
Ja, jetzt könnte ich ja sagen, es vergessen worden, aber es ist es nicht, nein.
Ich habe mal von der Münsteraner Äbtissin den Satz gehört, was steht, das steht, wir müssen weiter. Wie sehr können Sie sich damit identifizieren? Was kommt denn jetzt für Sie?
Ja gut, es gibt ja aber auch nicht nur Museumsbauen. Ich meine, bei allem, was reicht, also ich habe so viele Hobbys. Ich könnte den ganzen Tag verbringen ohne das Museum, ehrlich gesagt. Also mir fällt es nicht schwer, mit meiner Zeit was Gescheites anzufangen.
Und dann gibt es ja auch noch die Sammlung. Eine Sammlung ist ja mutmaßlich nie fertig.
Ja, ja, genau, das ist, worauf ich mich auch freue. Ich meine, die letzten Jahre hat der Aufbau der Sammlung zwar auch zugenommen, aber ich hatte keine Gelegenheit, Auktionen in Gott weiß, in Amerika zu besuchen oder Hongkong oder wo ich öfters mal war. Das würde ich jetzt natürlich gerne mal tun. Ich würde gerne wieder mal Galerien besuchen, gerne wieder mal mit Künstlern reden und das werde ich tun. Und wenn ich das alleine mache, ich glaube, dann bleibt schon nicht mehr Zeit für was anderes. Eine Sammlung voranzubringen, heißt erstmal weiter zu sammeln. Und ich sammle amerikanische, japanische und deutsche Kunst, Nachkriegskunst. Und jetzt sind die Künstler aus Amerika, jungen Künstler aus Amerika, Japan und Deutschland, Frankreich und so weiter auf meiner Liste. Und das wird weitergehen, davon können Sie ausgehen.
Wie sehr wünschen Sie sich auch, dass das noch mal mehr in den Fokus der Forschung rückt? Denn die Leitsätze von Museen sind ja sammeln, bewahren und forschen. Und bei Ihnen kommt natürlich auch noch die Bildung und Vermittlung in besonders starker Art und Weise dazu. Also können Sie sich auch vorstellen, dass Sie Symposien veranstalten, die ja zu weiten Teilen auch öffentlich sein könnten. Also auch der Diskurs über die Kunst, wie sehr soll der denn künftig gepflegt werden?
Der soll sehr gepflegt werden. Ich sagte schon, die abstrakte Kunst fordert ja geradezu zu diskutieren. Und deshalb spielen Symposien, denke ich mal, auch in Zukunft eine große Rolle. Und das werden wir sicher auch tun. Und es wird interessante Gespräche geben. Das ist absolut so. Aber das ist ja nicht alleine das Thema. Forschen ist etwas, was wir in dem Sinne nicht machen, sondern das überlassen wir staatlichen Museen, die auch die Aufgabe haben. Das werden wir nicht tun. Aber dafür werden wir was anderes tun. Deshalb werden wir einfach die Leute vor Tatsachen stellen. Das heißt, wir werden Kunst kaufen, sie zeigen und dann darüber diskutieren. Bevor man diskutiert und bevor man sagt, was soll ich kaufen, wir gehen einen anderen Weg. Wir tun erstmal und reden dann drüber. Und das ist nochmal ein kleiner Unterschied, den wir in Zukunft auch immer mehr und mehr herausarbeiten wollen. Das heißt, wir kaufen junge Kunst und wir stellen sie dar und wir diskutieren darüber, ohne sich darüber Gedanken machen, warum und wieso und weshalb es ja tatsächlich so entstanden ist, das Bild.
Also da auch so ein ganz, ja heute würde man sagen, barrierefreier Zugang sozusagen. Also Sie wollen es allen ermöglichen, über Kunst sprechen zu können.
Ja, ganz
oder
speziell.
Oder mitreden zu können.
Mitreden zu können. Und das kann man bei der abstrakten Kunst ja auch. Das ist ja im Gegensatz zu der figurativen Kunst, muss ich ja hier keinerlei Vorkenntnisse haben. Ich muss nur eins, ich muss ein Gefühl für ein Bild entwickeln. Ich muss mir die Zeit nehmen, schaue mir das an und empfinde dann, was ich dort sehe. Frank Stella sagt mal, you see what you see. Und das ist genau darauf, was ankommt. Man sieht tatsächlich, was man sehen will. Und das kann nur die abstrakte Kunst leisten. Und das wollen wir natürlich hochhalten und wollen den Menschen Mut machen, zu sagen, schau dir das an. Es ist falsch zu sagen, das ist mir zu hoch, das ist mir zu elitär. Das Gegenteil ist der Fall. Wir reden von der Kunst der Kinder.
Und es gibt ja sogar noch eine kleine Feinheit, die das Mitreden ganz angenehm macht. Sie haben nämlich einen speziellen Putz angebracht, damit man nicht so sakral flüstern muss, wenn man im Museum ist und keinen riesen Hall erzeugt. Also das finde ich auch ganz wichtig, um sich irgendwie so in normaler Zimmerlautstärke unterhalten zu können und dennoch es nicht so kakophonisch wird sozusagen.
Ja, die Idee ist entstanden, nachdem wir mit einem Spezialisten für Lautsprechersysteme gesprochen haben. Und der sagte, es gibt mittlerweile einen Putz, in den könnte man die Lautsprecher einbauen. Das heißt, man sieht gar keine. Und daraufhin haben wir dann Kontakt aufgenommen mit der Firma, die das machen kann. Es gibt nur 2, 3 in Deutschland. Und ich habe mir 2, 3 Kirchen angesehen oder angehört, wo dieser Putz, dieser Akustikputz verarbeitet worden ist und waren dann überzeugt davon, das machen wir auch. Ist natürlich mit großem Aufwand verbunden. Es ist viel, viel aufwendiger als der normale Putz, aber er führt natürlich dazu, dass man sich in einem Raum extrem wohlfühlt. Und wenn Sie in unseren Maki-Forum reingehen und dort Musik hören, dann ist es wie einem Konzertsaal. Und die Ausstellungsräume, die hätte man natürlich nicht mit unbedingt ausrüsten müssen mit dem viel, viel teuren Akustikputz. Aber wir haben es trotzdem gemacht, weil es auch wunderbar ist, in einem Ausstellungsraum zu sehen und nicht gestört werden, wenn 3 Leute nebeneinander 5 Meter entfernt etwas reden. Sie hören das gar nicht oder sie nehmen das nicht wahr. Und das erhöht natürlich extrem die Schönheit, wenn ich vor einem Bild stehe und mich voll drauf konzentrieren kann, nicht aus allen Ecken Wortfetzen höre.
Jetzt muss ich ja mal eine vielleicht ganz dumme Frage stellen für jemanden, der sein Leben mit Technik verbracht hat. Aber dieser Putz kann ja auch dort sein, wo die Bilder angebracht werden, weil das sind ja Großformate, die müssen ja sehr fest verankert sein an der Wand.
Die Frage ist überhaupt nicht doof, die Frage ist sehr gut. Denn es ist tatsächlich so, dass wir dort, wo wir die Bilder verankert haben, dort diesen Akustikputz nicht anbringen können, sondern dort, wo die Bilder hängen, dahinter sind große Holzplatten. Und auf diesen Holzplatten werden wie ganz früher, wie vor 100 Jahren schon, Schrauben befestigt. Und der Akustikputz befindet sich nur oberhalb und unterhalb der Bilder.
Also so Streifen sozusagen.
Ja, das sind Streifen, die gewählt werden. Das heißt, wir haben Zeichnungen, wo man genau weiß, wo man Bilder hängen kann und hinhängen muss. Aber das bekommt man guten Griff und das haben wir so, dass wir alle Bilder hängen können. Aber wir müssen schon Rücksicht nehmen darauf, wo ist der Putz und wo ist Holz.
Aber Sie haben ja genügend Auswahl.
Wir haben genügend Auswahl an Wänden, ja, das ist so.
Und, an Wänden und an Kunstwerken.
Ja, auch an Kunstwerken, haben Sie recht, ja.
Ja, das ist auch sehr auffällig, wenn man durchschlendert, dass es ein guter Rhythmus ist, die Raumordnung. Also die sind nicht alle gleich groß, die sind auch nicht alle gleich hoch. Also das ist vielleicht jetzt nur eine Wahrnehmung von mir. Ich habe es natürlich nicht mit Metermaß nachkontrolliert, aber ich hatte den Eindruck, dass da doch auch Varianz drin ist und dass das so ein eigener Raumrhythmus sozusagen ist, der ja gerade bei Großformaten ganz wichtig auch ist und sich die Kunst entfalten lässt an der Wand.
Das ist so, Sie haben das richtig gespürt oder auch gesehen. Es ist kein Raum wie der andere. Wir haben unterschiedliche Größen, unterschiedliche Höhen. Das war gewollt. Es ist auch kein Raum mit Stützen. Wenn Sie sich mal umgesehen haben, werden Sie in dem ganzen Gebäude in allen Räumen keine Stützen gesehen haben. Das sind Voraussetzungen, die wir von Anfang an schaffen mussten. So. Und demzufolge auch, was Statik betraf, Riesenumstände machen mussten, um das alles so zu erreichen. Es steht keine Wand über der anderen. Das ist eine Besonderheit, die für die Statik sehr schwierig ist, weil normal wird die Last von oben über die Wände nach unten getragen. Wir haben sie über die Decken und dann über die Außenwände nach unten getragen. Das ist eine ganz andere Philosophie und viel, viel aufwendiger. Und es führt auch dazu, dass wir eben hier viel mehr Stahl verarbeitet haben. Also wir haben hier 2600 Tonnen Stahl. Das, man muss sich das vorstellen, das ist etwa ein Drittel des Eiffelturms in einem solchen relativ kleinen Gebäude verarbeitet. Das war aber der Tatsache geschuldet, dass wir eben keine Stützen haben wollten.
Und man sieht es nicht.
Und man merkt es nicht, ja. Genau. Das ist das Schöne. Ja. Aber das ist das Schöne. Man merkt es gar nicht. Man merkt, dass was fehlt, aber es kommt einem wirklich schön vor. Aber man merkt gar nicht, warum.
Ja, so kurz vor Ende unseres Gesprächs wollte ich noch mal gern ein Thema ansprechen. Gerade die Menschen und die Dinge, an denen man sehr hängt, die muss man ja irgendwann mit den besten Wünschen in eine etwas größere Freiheit vielleicht entlassen. Was wünschen Sie denn dem Museum Reinhard Ernst?
Ich wünsche ihm, dass es so wird, wie ich mir das von Anfang an vorgestellt habe.
Aber das ist es ja schon, oder?
Naja, aber es muss noch... Muss,
ach, Sie meinen im Betrieb?
Im Betrieb. Mhm. Es muss ein Museum für Menschen werden, die bisher noch nichts mit Kunst zu tun haben. Das ist mein größter Wunsch, dass wir Menschen an Kunst heranführen, dass wir Kinder an Kunst heranführen und demzufolge auch die daran teilhaben lassen, wie schön Kunst eigentlich ist. Das ist mein großer Wunsch.
Ich glaube, die Chancen stehen gut, wenn ich das mal so sagen darf. Und Sie wissen das sicher auch.
Da, ich hoffe es.
Können Sie großes Vertrauen haben. Ich glaube, ich ahne, was Sie auf keinen Fall dem Haus wünschen und sich und Ihrer Frau selbst auch, dass Sie beide als Büsten im Foyer stehen, was der große Stifter Peter Ludwig und seine Frau Irene und die Mäzene des 19. Jahrhunderts so geliebt haben. Warum ist das für Sie keine gute Vorstellung?
Ja, ich glaube, das waren andere Zeiten damals. Und damals hat es zum guten Ton gehört, einfach eine Büste zu machen. Heute gehört es eher zum guten Ton, das nicht zu machen. Und was wir wollen ist, wir haben etwas an der Wand stehen. Dieses Haus gehört der Kunst und die Kunst gehört allen. Darauf kommt es uns an. Und alles andere ist uns wirklich. Ja, uns kommt es darauf an, dass es den Menschen gefällt, dass viele, viele kommen, viele, viele Kinder kommen, wir viele Besucher bekommen und das Haus einfach lebendig wird. Die Leute sich fühlen wie zu Hause, also kommen sie nach Hause. Das ist das, was wir uns wünschen. Und wir stehen da gerne im Hintergrund.
Gut, ich danke Ihnen sehr. Da kann sich jeder davon überzeugen, eine Fahrt nach Wiesbaden lohnt sich sowieso, aber es lohnt sich seit Ende Juni noch viel, viel mehr, denn das Museum Reinhard Ernst, das ist wirklich eine Reise wert, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich kann nur eins raten, viel Zeit mitbringen, um das so auf sich wirken zu lassen, mal auch auf der Straße rumzumarschieren, mal die Straßenseite zu wechseln und zwischendurch auch natürlich ins Bistro, ins Restaurant gehen. Und man kann ja auch auf der Straße einen Kaffee trinken. Also ich finde, das sind sehr schöne Übergänge, um dann auch reingehen zu können. Und das wird niemand bereuen. Reinhard Ernst, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und die vielen Einsichten. Und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Museumstag.
Dankeschön, vielen Dank und ich freue mich auf viele Besucher. Vielen Dank.